Der Titel dieser Predigt lautet Das Ameisendefizit oder der gedeckte Tisch. Mit den Ameisen will ich beginnen. An einem Sonntag im letzten Jahr bin ich an einem ungewöhnlich warmen Herbsttag noch einmal im Wald spazieren gegangen und bin auf einen Ameisenhaufen der roten Waldameise gestoßen. Und weil mich Ameisen schon immer faszinieren, habe ich mich dazugestellt und dem Treiben ein bisschen zugesehen. Und ihr kennt das ja, das sieht zunächst einmal alles sehr wirr und unkoordiniert aus, aber wenn man dann länger zuschaut, dann erkennt man auch zielgerichtetes Tun. Da gibt es Ameisen, die schleppen andere Tiere oder Pflanzenteile mit sich herum, die viel größer sind als sie selber. Dann kommen manchmal andere Ameisen dazu und helfen beim Tragen. Oder es gibt Ameisen, die einen Käfer gefunden haben, ihn bekriegen und schließlich auch besiegen. Während ich dem so zugesehen hatte, hatte ich den Eindruck, ich sollte darüber eine Predigt halten. Dann bin ich zunächst etwas ratlos nach Hause gegangen und habe gesucht und gefunden ein Buch über Ameisen, das ich mir vor Jahren schon mal gekauft hatte, mangels Zeit aber nicht durchgelesen hatte und zur Hand genommen habe. Und je länger ich in diesem Buch gelesen habe, umso faszinierender fand ich das bis ins letzte ausgeklügelte Staatssystem mit den darin lebenden Bewohnern. Und ich möchte euch daran jetzt ein bisschen Anteil haben lassen. Ich werde nicht nur über Ameisen sprechen, ich spreche nachher auch noch über Gott, aber erst noch mal über Ameisen. Ein Ameisenstaat wird gegründet, das wisst ihr, von einer Königin und in der Regel von einigen ersten Hilfskräften. Die alleinige Aufgabe der Königin ist es, bis zu ihrem Tod hin ununterbrochen Eier zu legen. Sie ist die Staatsmutter und sie legt während ihres Lebens ungefähr 1 Million Eier. Aus den meisten Eiern werden Töchter, die als Arbeiterinnen ihren Staat am Laufen halten werden. Und einige wenige Töchter werden Prinzessinnen, die im Frühjahr den Ameisenstaat zum Hochzeitsflug verlassen, um später ebenfalls Königinnen zu werden und einen eigenen Staat zu gründen. Begleitet werden sie von einigen wenigen, ebenfalls geflügelten Ameisenmännchen. Faszinierend fand ich die Aufgabenverteilung unter den Ameisen. Am einfachsten haben es die männlichen Ameisen. Ihre Aufgabe ist es ja, wie gesagt, die Prinzessin während des Hochzeitsfluges zu begatten. Allerdings ist dieses schöne Leben auch nur kurz, weil sie bald darauf, wie bei den Bienen ja auch, sterben. Bei den weiblichen Ameisen hat man herausgefunden, dass sie so etwas wie einen beruflichen Alltag haben. Und ich will jetzt nur mal die wichtigsten Berufe nennen, das ist eine richtig lange Latte. Es gibt zum Beispiel Brutpflegerinnen, also das sind Ameisen, die die Brut säubern und zu essen geben, oder Königinnenpflegerinnen, die die Königin füttern und pflegen. Es gibt Nestreinigerinnen und Nestbauerinnen, Wächterinnen und Beutezerlegerinnen. Es gibt Jägerinnen und Sammlerinnen, Blattlausmelkerinnen und Blattlauswächterinnen, Straßenbauerinnen, Straßenwächterinnen und so fort. Wie findet die Ameise ihren Beruf? Die Arbeitsaufteilung wird durch einen Reiz angeregt. Das ist in der Regel ein Duft. Das kann aber auch zum Beispiel die Wahrnehmung eines Schadens im Nest sein. Ist aber eine Ameise einmal diesem Reiz gefolgt, bleibt sie eine ganz lange Zeit in diesem Beruf tätig. Und interessant ist, dass eine Arbeit immer von so vielen Arbeiterinnen durchgeführt wird, wie gerade benötigt werden. Es gibt immer einen Ausgleich von Arbeiterinnen und Aufgaben. Darüber hinaus verhalten sich Ameisen noch in vielerlei Weise außergewöhnlich. Ameisen, das klang eben schon an, melken Blattläuse und verteidigen sie gegen Fressfeinde. Sie halten Ameisen Sklaven, die sie aus anderen Nestern rauben. Sie sind neben den Menschen die einzigen Lebewesen, die strategische Kriege führen. Die einzelne Ameise opfert sich für den Staat. So gibt es in Afrika sogenannte Treiberameisen. Das sind Ameisen, die über eine ganz lange Zeit immer unterwegs sind. Wenn sie ein kleines Gewässer überqueren wollen, laufen die ersten Ameisen in dieses Gewässer und ertrinken. Und es folgen die nächsten Ameisen und ertrinken ebenfalls. Und das geschieht so lange, bis schließlich Ameisen über den Rücken der toten Ameisen das Gewässer überqueren können und ans andere Ufer kommen. Wie erstaunlich ist die Welt der Ameisen. Und wie wird daraus eine Predigt? Man könnte ein Gleichnis über das Zusammenleben in der Gemeinde erarbeiten. Es könnte zu einem Anreiz werden, sich jederzeit da einbinden zu lassen, wo gerade Hilfe nötig wäre. Teils gabenorientiert und teils der Not gehorchend. Ein Bild für die perfekt funktionierende Gemeinde. Es wären immer so viele Mitarbeiter da, wie es für die Gemeinde gerade notwendig wäre. Der Traum einer jeden Gemeindeleitung und auch jeder Gemeinde. Oder man könnte den Aspekt des Sich-Opferns für die Gemeinde oder doch wenigstens für Gott herausstellen. Ein Leben, das dem Reich Gottes völlig untergeordnet und hingegeben ist. Was ist die Botschaft, die gepredigt werden soll? Und was stört mich an der perfekten Welt der Ameise? Je länger ich darüber nachgedacht habe, umso deutlicher wurde mir, dass der Ameisenstaat kein Gleichnis für die Gemeinde ist, sondern dass es sich eher um ein Gegenbild handelt. Warum? Der Ameise fehlt es an Liebe. Liebe zu sich und zu den anderen. Ein perfekt funktionierendes System kann einen Staat oder auch eine Gemeinde erhalten. Aber es ist ein kaltes und lebensfeindliches Zusammenstehen. Im Reich Gottes herrschen andere Maßstäbe. Das zweite Bild, der gedeckte Tisch. Der gedeckte Tisch ist ein krasses Gegenbild zum effektiven Ameisenstaat. Nicht Effizienz und ständig geforderte Einsatzbereitschaft stehen im Vordergrund, sondern die Begegnung mit einem großzügigen Gastgeber und die Begegnung mit anderen eingeladenen Gästen. Und was gibt es Schöneres, als an einem gedeckten Tisch Platz nehmen zu können? Während es in der Bibel nur eine Stelle über Ameisen gibt, nämlich in den Sprüchen, ist sie durchzogen mit Berichten über gemeinsame Gastmähler, die mit dem Handeln Gottes in einer engen Verbindung stehen. Da ist zum Beispiel der geheimnisvolle König Melchisedek, der als Vorbild für Jesus gilt. Er empfängt Abraham bei Brot und Wein mit seinem Segen. Oder später begegnet Abraham mit einem opulenten Gastmahl Gott den Herrn durch drei Engel, die ihm die Geburt seines Sohnes Isaak verkünden. Oder ein entscheidender Wendepunkt in der Geschichte Israel ist das Feiern des Passamahls. Im Neuen Testament wird uns immer wieder berichtet, wie Jesus mit Menschen aller sozialen Ausrichtungen Tischgemeinschaft hat. Und das Bild vom gemeinsamen Mahl taucht häufig in seinen Predigten und Gleichnissen auf. Jesus benutzt das Bild des orientalischen Hochzeitsfestes, das sich ja um das Festmahl herum geschieht. Er benutzt dieses Bild, um den Menschen Gottes Liebe und sein Handeln darin zu zeigen. Zu seiner Hochzeit sind vor allem Sünder eingeladen, die von der Liebe Gottes überwältigt zu Gott umkehren. Perfektion ist hier nicht gefragt. Auf der Hochzeit zu Kana macht er einmal 600 Liter Wasser zu Wein. Nicht zum Betrinken, sondern als messianisches Zeichen. Es soll deutlich werden, was der Prophet Jesaja über den Messias und den Beginn des Reiches Gottes geweissagt hat. Das finden wir in Jesaja 25, Vers 6. Da steht, und der Herr der Heerscharen wird auf diesem Berg allen Völkern, nicht nur dem Volk Israel, allen Völkern ein Mahl von feinsten Speisen bereiten, ein Mahl von alten Weinen, von kräftigen, köstlichen Speisen und geläuterten alten Weinen. Und Jesus wird später sagen, Zitat, dass viele von Osten und Westen kommen und mit Abraham und Isaak und Jakob zu Tisch sitzen werden in dem Reich des Himmels. Matthäus 8,11, während die Söhne des Reiches nicht dabei sein werden, weil nicht jedem, Zitat, mein Gastmahl schmecken wird. Steht in Lukas 14,24. Ich möchte im Folgenden die wohl bekannteste Stelle der Bibel zu dem Bild des gedeckten Tisches mit euch ansehen und danach überlegen, was Gott wohl an diesem Tisch für uns bereithält und wie wir Anteil daran bekommen können. Die bekannteste Stelle zum gedeckten Tisch ist für mich Psalm 23. In diesem Psalm, dieser Psalm bewegt uns ja, weil diese dort beschriebenen Bilder unser Herz berühren. Da hören wir von einem fürsorglichen Hirten, der jeden Mangel ausfüllt. Und vor unserem inneren Auge sehen wir das friedliche Bild der weidenden Schafe auf grünen Wiesen, durch die sich ein Bach seinen Weg sucht. Zwischendrin der gute Hirte, der jedes Tier im Blick hat und es liebevoll versorgt mit allem, was es braucht. Und dann ist da auch die dunkle Schlucht, das Tal der Todesschatten. Ein Bild, das uns nicht so sehr gefällt, mit dem wir aber alle in unserem Leben auch Erfahrungen machen müssen. Das Tröstliche daran, wir gehen nicht alleine durch diese Schlucht. Der gute Hirte Jesus ist mit uns und kennt den Weg, der uns wieder ins Licht führt. Und dann wechselt das Bild erneut. Du deckst mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du schenkst mir den Becher voll ein. Für König David, der diesen Psalm ja geschrieben hat, war das Leben inmitten von Feinden traurige Realität. Wie oft hat er um sein Leben fürchten müssen? Und nun tut er dieses Bild auf. Ein überreich gedeckter Tisch. Gott selber als Gastgeber. Und drumherum, wie eingefroren, die Schar der Feinde, die nicht in den Bereich des Festessens vordringen können. Gott selber schützt den heiligen Raum der Gottesbegegnung. Der schwierige, manchmal dunkle Alltag muss draußen bleiben. Die Feinde, wörtlich die Bedränger, können äußerlich oder innerlich sein. Menschen, Dinge oder Situationen, die uns gefangen nehmen, nicht loslassen, plagen, bedrängen, müde machen, uns blockieren und unsere Gedanken und Gefühle bestimmen. Am gedeckten Tisch der Gottesbegegnung ist für sie kein Platz mehr. Im Bild des gedeckten Tisches geht es ums Essen. Es ist ein Bild, das uns allein schon vom Anschauen nährt. Ein Bild, das uns den Reichtum, den wir bei Gott haben, die Fülle, die bei ihm herrscht, vor Augen führt. An seinem Tisch wird unser Hunger und Durst gestillt. Der Hunger nach leiblichem Brot, aber auch nach dem Brot des Lebens. Wer essen und trinken will, muss auch an diesem Tisch Platz nehmen. Das heißt, wir müssen unsere Bedürftigkeit, unseren Hunger und Durst auch sehen und eingestehen. Eingestehen, dass wir uns selber nicht geben können, was wir brauchen, dass wir es nötig haben, dass uns jemand den Tisch deckt. Wer selbstzufrieden und satt ist, der wird diesen Tisch nicht antreffen. Ein eindrückliches Beispiel für die Erfahrung des gedeckten Tisches im Angesicht der Feinde ist für mich jener Abend, wo Jesus das letzte Mal mit seinen Jüngern um den Tisch sitzt. Jesus weiß, was ihn erwartet. An seinem Tisch, mitten unter seinen Freunden, sitzt sein Verräter. Im Hintergrund warten schon die Tempelpolizisten. Sie warten auf das Signal von Judas. Trotzdem oder gerade deshalb feiern sie das Passamahl, das Fest der Güte Gottes, die Tischgemeinschaft, die von Befreiung erzählt und von Freiheit für alle Unterdrückten und Verfolgten. Schon bald wird auch Jesus und seine Freunde dazugehören. Aber Gott sorgt für sie. Das feiern sie, fast möchte man sagen, demonstrativ. Entgegen der vordergründigen Realität, entgegen dem Unrecht, das Jesus erwartet, im Angesicht der Feinde deckt der Vater Jesus den Tisch. Und Jesus seinerseits beschenkt seine Jünger mit Essen und Trinken, mit Freude und Hoffnung. In diesem Raum, an diesem gedeckten Tisch, muss die Angst weichen. Friede, Gottes Shalom breitet sich in ihren Herzen aus. Die Motivation dieser Predigt ist klar. Sie heißt: Komm doch häufiger an Gottes gedeckten Tisch. Wie kann sich das ereignen und welche Erfahrungen kann ich da machen? Welche Erfahrungen habe ich vielleicht schon gemacht und was haben sie bei mir bewirkt? Am einfachsten ist es, wenn Gott uns mit seiner Gegenwart überrascht, er uns selber sozusagen den gedeckten Tisch in unseren Alltag stellt. Vielleicht beschenkt uns Gott mit einer unerwarteten Begegnung, die uns ermutigt und aufrichtet. Oder er öffnet uns eine Tür, unerwartet oder auch herbeigesehnt, vielleicht ein Arbeitsangebot, eine neue Wohnmöglichkeit, eine Hilfestellung im rechten Augenblick, eine Gebetserhörung, auch ein uns zugesprochenes Wort oder ein Liedvers können uns Kraft geben, unseren Weg weiterzugehen. Und neben diesen überraschenden Begegnungen mit Gott gibt es auch Zeiten, in denen ich mich selber bewusst aufmache, um Gott zu begegnen. Wir nennen diese Zeit manchmal etwas hölzern stille Zeit. Gemeint ist eine Zeit, in der ich mit Gott rede und erwarte, dass Gott mit mir redet, wo ich in seinem Wort lese und mir eine Begegnung mit ihm erhoffe, wo ich Platz nehmen möchte an seinem für mich gedeckten Tisch. Und wir kennen alle die beglückende Erfahrung, wenn diese Begegnung gelingt. Wir kennen aber auch Zeiten, in denen wir scheinbar nicht zu einer Begegnung mit Gott durchdringen. Und ich habe mal so einige Aspekte zusammengetragen, 6 Stück, die uns helfen könnten beim Aufsuchen des gedeckten Tisches. Der erste Aspekt heißt falsche Erwartungen. Wir haben ja häufig bestimmte Vorstellungen, wie Gott sich in einer Begegnung mit mir verhalten soll. Oder um im Bild zu bleiben, womit uns Gott den Tisch decken soll. Vielleicht erwarten wir eine dringliche Antwort auf eine Frage. Oder wir wünschen uns ein emotionales Erlebnis oder eine tiefe Einsicht in Gottes Wesen. Wenn dies nicht geschieht, meinen wir, Gott ist nicht da. Oder schlimmer noch, er will sich gerade nicht um uns kümmern. Wir haben dann aber nicht mehr den Blick auf das, was Gott uns vielleicht stattdessen geben will. Deshalb sind wir enttäuscht. Zweitens, Wendepunkte. Manchmal finden wir Gottes gedeckten Tisch nicht, weil wir in eine falsche Richtung gelaufen sind. Wir verrennen uns auf eigenen Wegen, die Gott für uns nicht vorgesehen hat, und wundern uns, wenn wir Gott da nicht finden. Aber Gott ruft uns zu: Ich habe dich nicht verlassen, ich habe dich nur gehen lassen. So ist es gut, immer wieder zu schauen, ob wir nicht in die Irre laufen und umzukehren. Gut, Gottes Perspektive wahrzunehmen, anzunehmen und zu glauben. Drittens, Verletzungen. Wir alle tragen Narben oder auch offene Wunden in uns, die von Verletzungen herrühren, die Menschen uns zugefügt haben. Durch ihr Reden oder ihr Schweigen, durch ihr Handeln oder ihr uns aus dem Weg gehen. Verletzungen, die unsere Gedanken und unsere Emotionen bestimmen. Eine häufige Strategie, sich davor zu schützen, ist es, sich zurückzuziehen, innere Mauern zu bauen, den Schmerz auszugrenzen und die weitere Verletzung verhindern sollen. Aber diese Mauern, die wir bauen, verdecken uns den Blick auf den gedeckten Tisch. Die schwierige Aufgabe besteht darin, mit Gott zusammen die Steine der Mauer abzutragen, zu vergeben, vielleicht auch Vergebung zu erlangen und meinen Schmerz Gott hinzuhalten und vor Gott auszuhalten. Bei Gott sind wir sicher. An seinem Tisch erfahren wir dann Zuspruch, Heilung und Wiederherstellung, wenn wir es zulassen. Viertens, loslassen. Die nächsten beiden Punkte würde ich gerne persönlich formulieren. Manchmal schleppe ich ein großes Bündel zum gedeckten Tisch, schütte es da aus und begrabe darunter, was Gott für mich bei dieser Begegnung eigentlich vorgesehen hatte. Da liegen dann meine Gebetsanliegen und die der Menschen, für die ich einstehe. Ich sehe sie mit Gott zusammen an und häufig packe ich sie dann wieder in das Bündel, schnüre es zusammen und trage es in meinen Alltag zurück. Ich habe alles ausgesprochen und aufgezählt, aber ich bin am Tisch nur stehen geblieben, statt Platz zu nehmen. Ich möchte gerne lernen, meine Anliegen wirklich loszulassen, damit Gott sie vom Tisch räumen kann. Und spätestens dann will ich nicht mehr länger stehen bleiben, sondern mich an seinen Tisch setzen und mich an der Gegenwart Gottes erfreuen. Fünftens, einfach nur sein. Mir geht es oft so, dass ich in Situationen, in denen ich Gottes Nähe nicht wahrnehme, in Aktionismus verfalle. Ich meine, ich müsste noch mehr und noch inniger beten, noch fleißiger in der Bibel lesen oder andere Dinge tun, um Gott zu aktivieren. Wenn alles nicht hilft, ziehe ich mich resigniert zurück. Inzwischen mache ich neue Erfahrungen, nämlich die, einfach vor Gott zu sein, ohne Erwartungen, ohne Vorstellungen, ohne etwas vorweisen oder manipulieren zu wollen. Ich setze mich quasi einfach an den gedeckten Tisch und weiß, dass Gott da ist, egal ob ich ihn wahrnehme oder nicht. So wie man manchmal absichtslos und zufrieden bei einem Menschen sitzt, den man liebt. Und ich merke, ich werde satt. Sechstens, Leichtigkeit und Vertrauen. Je mehr Zeit ich am gottesgedeckten Tisch verbringe, umso besser lerne ich ihn kennen. Mein Blick fokussiert sich nicht mehr allein auf das, was Gott für mich tut, sondern darauf, wer Gott ist. Ich lerne immer mehr, ihm zu vertrauen, und ich erlebe darin eine Leichtigkeit für mein Leben, die mich freisetzt von den Sorgen und Nöten, die mich umstricken. Eine Leichtigkeit, die oft angefochten ist und vielleicht auch Stückwerk bleibt und die beim ewigen Hochzeitsmahl am Ende der Zeit erst in ihrer Vollendung sichtbar wird, die ich aber jetzt schon schmecken kann, weil Gott mir immer wieder neu den Tisch deckt. Hier sollte jetzt Schluss sein mit der Predigt, aber ich habe noch einen kleinen Nachtrag. Ich hatte den Ameisenteil dieser Predigt Ende April geschrieben, in einer Zeit, als es sehr kalt war und alle Ameisen noch in ihren Behausungen saßen und ihre Winterstarre ausdehnten. Als ich meinen Laptop zugeklappt hatte, krabbelte plötzlich eine Ameise darüber. Und es war wie ein Bild. Diese Ameise, habe ich gedacht, würde ihren Ausflug in mein Wohnzimmer nicht überleben. Und in ihrer Welt gab es keinen guten Hirten, der 9.999 Ameisen allein ließ, um diese eine zu retten und nach Hause zu tragen. Wir aber haben einen guten Hirten, der uns rettet, heimbringt, der uns den Tisch deckt und sagt, komm doch an meinen gedeckten Tisch. Amen.